Selbst schnürende Schuhe, selbst trockene Jacken und fliegende Hoverboards. Oh, ich hab's geliebt. Laut Zurück in die Zukunft sollte so unser Alltag bereits im Jahr 2015 aussehen. Ja, dass sich diese Prognose meiner Lieblingsfilmreihe als falsch herausgestellt hat, das muss ich euch jetzt nicht sagen. Wenn ich so meine Schuhe anschaue, ja, da bindet sich wirklich nach wie vor nichts von selbst. Wie soll man auch die Zukunft vorhersagen? Bis zu welchem Grad ist das überhaupt möglich? Für genau solche Fragen gibt es Zukunftsforscher. In unserem Format Inspirierende Menschen im Berufsalltag spreche ich heute mit einem von ihnen, Tristan Hawks. Er ist Buchautor, Dozent, Keynote-Speaker und er macht sogar einen eigenen Podcast. Bei seiner Arbeit als Zukunftsforscher blickt er auf all das, was die Gesellschaft bewegt. Von der Digitalisierung über Globalisierung und Mobilität bis hin zum Thema Nachhaltigkeit. Sein Spektrum, das ist breit gefächert und umfasst auch den Bereich Pflege. Genau darüber will ich heute mit ihm sprechen und ich bin Ralf Potzus und ich freue mich auf einen inspirierenden Menschen mit spannenden Geschichten.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben, der BGW-Podcast.
Herzlich willkommen, lieber Tristan.
Hallo, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Tristan, ich habe gerade schon erwähnt, du bist Podcaster. Gemeinsam mit deinem Vater Matthias sprichst du bei Hawks und Hawks über die gesellschaftlichen Themen unserer Zeit. Dein Hauptjob ist der Podcast allerdings nicht. Erzähl uns doch mal, was du als Zukunftsforscher genau machst.
Ja, mein Hauptjob ist natürlich schwierig, weil er natürlich ein wenig fragmentiert ist. Aber ich würde sagen, grundsätzlich kann man meine Jahre so runterbrechen, dass ich zweimal im Jahr Vortragssaisonen habe. Da wird eben viel gereist und Vorträge gehalten. Und dann gibt es eben die Downtimes, die sind mal so über die tiefe Winterzeit, Weihnachten und so. Natürlich im Sommer, wo es keine Businessveranstaltung gibt. Das ist dann mein Research, Buchschreib, Recherchier, Trends analysieren Teil. Und die wechseln sich halt immer ab. Und das heißt, man kann dann immer nach so einer Denkphase, nach einer Recherchephase dann wieder diese Informationen raustragen auf den Bühnen. Und nebenbei habe ich jetzt auch ein Unternehmen gegründet in Frankfurt, The Future Project. Das ist ein Think Tank, also mit so 10-12 Leuten, alles Trend- und Zukunftsforscher, mit denen man sozusagen nochmal diese Ideen pingpongen kann und sie nochmal besser recherchieren lassen kann. Das heißt, das Research Department ist nochmal besser geworden. Und zwischendrin, wenn es mal die Zeit erlaubt, eben mal ein Podcast hier und da mit meinem Vater. Oder, und das ist auch immer eine ganz schöne Angelegenheit, dozieren an ein paar verschiedenen Fachhochschulen und Unis. Das zwingt einen dann auch ein bisschen seine eigenen Thesen nochmal zu hinterfragen, was auch sehr gesund ist.
Wenn du jetzt mit den anderen Zukunftsforschern zusammensitzt und ihr so mal die Zukunft erspinnt und da sagt einer, fliegende Autos in 10 Jahren, heißt es dann gleich raus, verlass diesen Ort und komm nie wieder.
Ja, das ist der erste große Fehler in diesem Business, sich als Prophet zu verkaufen. Ne? Also Uhrzeiten, Tageszeiten oder generell ein Datum vorzugeben, wann etwas passiert, das ist beruflicher Selbstmord. Ich meine, es funktioniert einmal. Ja? Einmal kann man daneben liegen, aber das war es dann schon auch. Und es ist halt ein bisschen, es ist halt Kindergartenzeug. Ja? Also die tiefgehende, transformative Zukunftsforschung, mit der wir uns beschäftigen, die funktioniert noch auf anderen Ebenen. Da geht es dann eben um Szenarioentwicklung und Anpassung und Trendanalyse. Das geht dann nochmal ein bisschen tiefer. Das heißt, ja, wenn jemand bei mir im Unternehmen so kommt, dann fliegt er ziemlich schnell.
Ein Punkt, über den ich heute mit dir reden will, ist die Familie. Natürlich hat die Familie bei uns allen einen besonderen Stellenwert. Erklär bitte mal, wie das bei dir ist und was die Besonderheit bei euch in der Familie ist.
Ja, meine Mutter ist Trend- und Zukunftsforscherin, mein Vater ist Trend- und Zukunftsforscher und ich bin es nun auch. Ne? Das ist natürlich, das gibt es eigentlich in dem Format nicht. Ja? Also ich habe das mir natürlich auch angeschaut, wenn man da rausschaut in die Welt, gibt es eigentlich keine Weitergaben dieses Berufes. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass meistens die Leute in dieser Profession eher ins Prophetentum gerutscht sind und das dann mit ihrem Ego gar nicht verarbeiten können, dass sie sozusagen abgelöst werden. Und das heißt, es ist ein sehr spannendes Experiment. Man kann sich natürlich vorstellen, dass die Gespräche beim Abendessen und so natürlich nicht gerade sich darum drehen, wie das Wetter so ist, sondern natürlich immer auch manchmal, sage ich ganz vorsichtig, in vollster Liebe meinen Eltern gegenüber, auch manchmal ein bisschen anstrengend sein können. Aber das gehört wohl
auch dazu. Auch das Wetter kann durchaus prophetisch sein, ne?
Ja, gut, da kann man auch viel über Prognosen streiten. Haben wir auch schon, ehrlicherweise. Aber es hat natürlich den zentralen Vorteil, dass man halt immer dazu gezwungen wird, weiterzudenken. Und da ich mich sehr fokussiert habe auf das Thema Generation, also auch all die Themen, die du erwähnt hast, Nachhaltigkeit, Mobilität, Globalisierung, ich sehe das immer sehr stark durch die Generationsbrille. Und da ist natürlich sehr praktisch, dass beide meine Eltern Babyboomer sind und ich natürlich aus den jüngeren Generationen komme und man da sehr schön sehen kann, eine Sache, die mich sehr schockiert hat, dass die Zukunft früher auch besser war. Ja, und dagegen kämpfe ich jetzt auch an, das habe ich mir in den langen Gesprächen mit Ihnen jetzt auch zur Mission gemacht. Ein bisschen ein Zukunftsrebell bin ich geworden.
Wie stark wurdest du durch deine Eltern geprägt? Also wie hatten sie Einfluss auf deine heutige Arbeit?
Naja, so wie das jeder junge Mann mal macht, habe ich natürlich rebelliert, was das Zeug gehalten hat und genau diesen Job nicht machen wollen. Das muss man, glaube ich, auch haben als Phase. Also ich habe da Gastro am Bau, ich habe ein halbes Jahr in Sri Lanka Englisch unterrichtet, also habe so ein paar verschiedene Sachen ausprobiert und bin dann aber doch drauf gekommen, dass ich natürlich eine Menge Berufserfahrung hatte, unfreiwillig, wenn man so möchte. Ja, also meine Eltern haben natürlich auch immer im Laufe des Lebens immer meistens relativ schlaue Leute zum Abendessen da gehabt und ich habe dieses Wissen, glaube ich, mit der Zeit so osmotisch aufgesaugt und dann war es einfach intelligent, muss ich auch sagen, das zu übernehmen und ich habe auch gemerkt, ich habe einen Drang nach draußen. Ja, also ich habe Meinungen und Ideen und die will ich auch verteilen und so hat sich das dann entwickelt, aber ich muss eben festhalten, es war durch die klassische Rebellion zuerst. Und was ich natürlich auch gemacht habe, ist, ich wurde da nicht irgendwie ins Unternehmen so oben reingesetzt, so der Sohn vom Chef, der fängt jetzt da an, sondern ich habe am Anfang Kaffee gemacht und Ikea-Schränke zusammengeschraubt. Also ich habe mich da auch richtig hochgearbeitet und das war, glaube ich, auch eine ganz wichtige Erfahrung für mich.
Und beim Schränke zusammenlöten, da kann man nochmal mit der Zukunft hadern.
Obwohl ich sagen muss, ich liebe das. Das ist wie Lego, nur für große Leute. Ja, also ich mache das noch immer sehr, sehr gerne. Also da liegt vielleicht auch immer so die erste Verwirrung in der Zukunftsforschung oder in der Zukunft als solches. Es wird nicht immer alles anders, ja, sondern es kombiniert sich meistens das Alte, was sinnvoll war, mit dem Neuen, was gut ist. Und vielleicht ist Schränke zusammenschrauben eine entschleunigende Kulturform, die manche Leute mögen und dann wird es auch in Zukunft noch bestehen.
Ich habe eben so rausgehört, es wird sehr viel gegessen bei der Familie Hawks und dabei entstehen interessante Gespräche, auch mit Gästen, die dann zu Hause sind. Also beim Essen auf Ideen kommen, das ist gar nicht so unwichtig.
Ja, zumal das so der einzige Zeitpunkt ist, wo wir meistens alle irgendwie mal kurz Zeit haben. Ja, es sind ja, meine Eltern sind ja im selben Business wie ich, also auch sehr, sehr viel unterwegs. Und es mal zu schaffen, dass alle gleichzeitig da sind und dann noch eine Uhrzeit zu finden, bei der alle gleichzeitig in einem Raum sitzen, da ist Essen natürlich immer sehr, sehr geeignet. Und mein Vater ist auch ein sehr passionierter Gärtner. Das heißt, im Sommer essen wir eigentlich de facto nur die ganze Zeit sein Gemüse. Und das muss man schon huldigen. Da kann man nicht mit essen. Ja. Also wenn er es ja von selbst von Hand gezüchtet hat, dann muss man da schon mitmachen.
Nun wohnt ihr ganzen Horcruxe alle in einem Haus, also dein Bruder nur teilweise. Dabei seid ihr sogar schon zwei Generationen von Zukunftsforschern. Wie sehr finden sich Trends im Alltag der Familie Hawks wieder? Und beginnen die Zukunftsdebatten dann vielleicht auch schon, bleiben wir beim Essen, beim Frühstück?
Also wenn man hier ein gemeinsames Frühstück haben könnte, dann wäre das sehr schön. Aber irgendwer ist immer unterwegs oder am Weg zum Flughafen. Also insofern erledigt sich dieses Problem in dem Sinne. Es ist schon so, dass ich gerade merke, dass die Alltagstrends, die uns betreffen, über die wir uns, ich würde nicht sagen streiten, aber über die wir diskutieren, natürlich sehr schön auch entlang der Klischee-Generationslinien fallen. Nämlich gerade im Bereich des Digitalen. Ne? Social Media bis hin zu E-Commerce und so. Das sind so die Themen, über die man sich ganz schön alltäglich streiten kann. Ich finde das eigentlich auch ganz wunderbar. Ja? Also da wir so ein viel bewegter Haushalt sind und so viel unterwegs sind, sind der Großteil der modernen Kulturtechniken, die wir eigentlich üben, immer die der Entschleunigung. Ne? Gärtnern, spazieren gehen, mit dem Hund spielen, solche Sachen. Also man würde ja immer denken, wir sind alle nur irgendwie dauernd mit Drohnen unterwegs und packen dann immer die VR-Brille raus. Das ist genau das Gegenteil, das haben wir die ganze Zeit im Alltag.
Also habe ich dich bisher noch nicht erlebt irgendwie, dass du in so abgespaceden Zukunftsoutfits irgendwie den Raum betrittst oder so. Auch jetzt bist du hier eher lässig ungekämmt unterwegs.
Ja, ja, danke, danke. Ich bin ein sehr analoges Wesen, sage ich mal. Ja.
Ich habe am Anfang coole Zukunftsideen aus Zurück in die Zukunft erwähnt. Filme haben schon öfter mit ihren Zukunftsprognosen recht gehabt. Die Kommunikationsgeräte aus Star Trek zum Beispiel, die ähneln sehr unseren heutigen Smartphones. Und einige Jahre vorher gab es bereits bei Minority Report Virtual Reality. Damals zum Filmstart wurde das wilde Gestikulieren von Tom Cruise noch sehr belächelt. Schaust du dir als Zukunftsforscher regelmäßig Science-Fiction-Filme an, um dort schon mal so zu checken, was in ein paar Jahren auf uns zukommen könnte? Und sind die Simpsons Pflichtprogramm für dich? Die Zeichentrickserie hat ja bereits mehrfach mit ihren Zukunftsvisionen in Schwarze getroffen.
Naja, bei den Simpsons muss man aufpassen. Die haben einfach alles schon mal prognostiziert und deswegen mussten sie irgendwann mal recht haben. Also das okay. ist vielleicht nicht gerade die höchste Trefferquote. Natürlich, ich liebe Sci-Fi, ja, zumal ganz oft ist da auch eine Menge Future Bullshit mit drin, keine Frage. Aber natürlich diese Bildsprachen, die da entstehen und auch um die Sachen, ich zeige das dann auch immer ganz gern auf, bei Vorträgen auf Bühnen, um Zukünfte greifbar zu machen und sie aus der Abstraktion rauszuziehen, sind die sehr, sehr praktisch. Und jetzt gibt es ja gerade so einen starken Einfluss aus China, was Zukunft angeht. Ja, und da kommt jetzt nochmal eine ganz neue Zugangsweise zum Thema Zukunft auf uns. Und das finde ich eigentlich sehr schön.
Was kommt da genau auf uns zu?
Also, ich will jetzt ja keine Werbung für verschiedene Serien und so machen, aber da sind wir schon in der Welt von Space Travel, Dimension, Aliens und all dem, was man schon so kennt, aber eben mit einem anderen kulturell assoziativen Touch. Und das ist schon interessant, weil es ja noch zwingt, ein bisschen sich selbst zu hinterfragen. Bei uns ist ja immer der heroische Aufstand gegen die Roboter à la Terminator. Und in China sind sie ein bisschen differenzierter, was das angeht. Und das ist schon auch schön zu sehen, weil die Perspektive der fliehenden Aliens, deren Welt zerstört wird, zu sehen, das macht schon nochmal einen Unterschied.
Hier bei uns im Podcast heißt es für ein gesundes Berufsleben. Dazu gehört auch die psychische Gesundheit. Wie haben sich die psychischen Belastungen jetzt gerade von Pflegekräften aus deiner Sicht in den letzten 10 Jahren verändert? Gerade auf die Generationen bezogen, so Gen Z trifft auf Babyboomer. Du hast ja selbst gesagt, du rebellierst gegen deine Babyboomer-Eltern auch. Wie sieht das Work-Life-Balance der jungen Generation dort aus?
Naja, also man muss wahrscheinlich beim Pflegebereich einfach sagen, das ist aus der zukunftsforscherischen Sicht und gerade beim Thema Generation und Pflege, wir haben jetzt so viele Jahre Lebenserwartung dazu gewonnen, dass wir alle auch viel, viel mehr Zeit miteinander verbringen müssen. Das heißt, wir müssen sowieso lernen, miteinander umzugehen. Aber das ist natürlich momentan, das sieht man ja in jeder Ecke, das prognostiziere ich schon, seitdem ich wirklich angefangen habe, Thesen aufzustellen. Man läuft da natürlich gerade einfach in eine demografische Katastrophe rein. Und ich habe mir ja Generation auch ausgesucht als Thema, weil Demografie sehr leicht vorauszusagen ist. Ja, das ist nicht schwierig. Ja, da hat man riesige Datengrundsätze und es entwickelt sich relativ stabil. Also, dass die Pflege natürlich jetzt während Covid mal kurz so einen Aufschwung in der öffentlichen Wahrnehmung gehabt hat und jetzt wieder irgendwie vergessen wurde, davor habe ich damals schon gewarnt, weil ich schon gemerkt habe, das wird jetzt passieren. Und es ist zu einem gewissen Grad auch passiert. Es haben sich schon in einigen Bereichen, haben sich schon auch Sachen gebessert. Aber das tut jetzt gerade weh. Ja, gerade die jungen Leute, die da einsteigen, denken sich auch, was sind das für Arbeitsbedingungen im Vergleich zu dem, was sie sonst machen könnten. Nur ich bin ja ein wütender Optimist und glaube fest daran, dass genau dadurch sich das System auch korrigieren wird. Man darf nicht vergessen, wenn die Babyboomer, die haben zwischen 55% und 60% des Wohlstands, ja, wenn die ins Pflegealter kommen und dann sehen, in welchem Zustand das Pflegesystem ist, dann wird auf einmal eine ganze Menge Geld frei sein. Und dann muss man sich dann nicht mehr so sehr um die Löhne streiten. Und dann wird der Beruf auch attraktiver für mehr Leute, was ja dann wiederum die Leute, die drin arbeiten, entlastet. Ja. Also der Beruf ist klar momentan in einer zugespitzten Krisensituation, weil wir natürlich in der Situation sind, wo immer mehr Leute den Arbeitsmarkt verlassen, immer weniger nachkommen. Aber diese Krise ist auch notwendig, dass man mal erkennt, dass man das nicht mit einem Pflegeroboter lösen kann. Das Problem, weil zumindest in Europa niemand davon gepflegt werden möchte, sondern dass man dann eben, das ist ein Beruf mit tiefem humanen Kapital, dass das wieder verstärkt wird. Ja, also das ist so eine klassische Linearprognose in der Digitalisierung, dass man sagt, uns gehen die Pflegekräfte aus, wollen wir den Job attraktiver machen, die Ausbildung dafür einfacher? Nee, lass uns doch lieber einfach einen Roboter bauen, der das übernimmt. So wird das nicht kommen. Ja, es gibt eine Menge in diesem Bereich, wo man KI nutzen kann, gerade im Backend, Datenaufbereitung und, alles Mögliche. Aber Pflege ist ein humaner, ist ein humanistischer, ist ein zwischenmenschlicher, ein empathischer Job. Und als solches wird er sich auch nochmal aufwerten in Zukunft, da bin ich sehr sicher.
Wenn jetzt jemand schon 10 Jahre in dem Bereich arbeitet, trotzdem ja noch relativ jung darin ist, aber einfach nur merkt, jedes Jahr steigt die Belastung und sich jetzt sagt, okay, verstehe ich, irgendwann ist der Kipppunkt erreicht, jetzt kann es nur besser werden, jetzt muss da investiert werden, jetzt muss es auch jeder Politiker, jede Politikerin begriffen haben. Aber wann ist das endlich soweit, weil ich kann nicht mehr? Was kannst du da sagen?
Wann der Tipping Point erreicht, ist immer sehr schwierig zu sagen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir wussten ja zum Beispiel seit eh und je, dass es in Amerika disproportionale Polizeigewalt gegen schwarze Leute dort gibt. Ja, das wussten wir alle. Und es braucht aber genau einen Fall, von dem es mindestens Tausende so schlimme gab. Aber einer hat dann den Durchbruch gebracht. Ja? Das war George Floyd. Also man sieht, wir können nicht genau prognostizieren, welches einzelne Event das ist. Es war im Iran zum Beispiel ähnlich. Ja? Da wurden ja auch systematisch die jungen Frauen gequält und ermordet. Aber es gab dann eine, wo es durchgebrannt ist, ja? Wo es viral gegangen ist. Und so einen Fall wird es im Pflegebereich ganz sicher auch geben in den nächsten paar Jahren. Ja? Wo ein Video entsteht, wo man sagt, das kann doch nicht unser gottverdammter Ernst sein. Und dann dreht sich das System. Ja, wann genau das ist, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber dass das System darauf zuwabert, das ist, glaube ich, relativ klar zu erkennen. Und wie gesagt, jeder, der sagt, er könnte jetzt genau prognostizieren, wann das passiert, der redet Blödsinn. Aber dass es kommen wird, das ist, glaube ich, sehr klar.
Warum muss es immer diesen Rums geben? Warum muss erstmal quasi alles angezündet werden?
Naja, das ist ja noch nicht alles anzünden. Alles anzünden sieht nochmal anders aus. Da haben wir in der Geschichte ja ein paar Erfahrungen mitgesammelt. Es liegt einfach daran, dass wir Menschen in Krisensituationen, wenn sie sichtbar, wenn sie greifbar werden, weil das Problem ist ja gerade in so Bereichen wie Pflege, da werden dann viele Zahlen rumgeschmissen. Ja, wir haben, was weiß jetzt, 180.000 extra Pflegefälle kommen jetzt dazu oder sowas, wurde ja gerade analysiert in den nächsten paar Jahren. Das ist viel zu abstrakt. Ja, das ist dasselbe wie im Krieg. Ja, und 500.000 Leute sind gestorben. Das ist zu abstrakt. Die Zahl ist zu groß, da macht man zu. Aber wenn dann so ein tragischer Einzelfall sehr, sehr sichtbar wird, dann kann erst die menschliche Empathie kicken. Es ist schade, aber so ist es einfach. Das muss man akzeptieren. Und dann sieht man aber auch, gerade wenn dann die Empathie klar wird und auch natürlich die Krise so zugespitzt wird und so sichtbar wird, dass Menschen dann unglaublich kooperativ und wandlungsfähig werden. Hat man ja auch bei Covid gemerkt, wie am Anfang die Solidarität auch gegenüber den Gesundheitsberufen ja unglaublich ergreifend war. Ja, und das Blöde ist dann immer nur, wenn diese Krisen zu lange anhalten, dann wird es wieder irgendwann schwierig. Aber in diesem Krisenmoment, wo es sichtbar, wo es spürbar, wo es schmerzhaft wird, da zeigen wir Menschen ja eigentlich unsere wahre Wandlungsfähigkeit und unsere empathische Fähigkeit. Also ich würde das als positiv sehen, aber es muss halt mal knirschen. So war es immer, so würde es auch sein. Wir sind halt eben Gewohnheitstiere.
Jetzt haben wir über die psychische Belastung im beruflichen Bereich geredet, jetzt speziell bei der Pflege. Wie sieht's denn aus mit der psychischen Belastung im Privaten? Ist hier eine ähnliche Entwicklung zu erkennen? Weil durch die Pandemie, durch Krisen, wirtschaftliche Probleme, durch alle möglichen Einflüsse, die so auf einen niederhämmern, wir haben den Klimawandel ja auch noch nebenher und so weiter, ist das nicht auch irgendwie eine ziemlich private psychische besondere Situation, die noch vielleicht zunimmt und muss es auch hier einen Knall geben?
Es ist ja auch irgendwie der lächerliche Versuch der Industriegesellschaft, Arbeit und Privatleben so stark zu trennen. Sagen, ah ja, bei mir zu Hause brennt alles, aber wenn ich durch die Tür bei der Arbeit gehe, bin ich ein neuer Mensch, ein anderer Mensch und da ist alles okay. Also das funktioniert für die wenigsten. Das Work-Life-Balance impliziert ja auch, dass man während der Arbeitszeit nicht lebt. Das ist völliger Blödsinn. Also ich glaube, da muss man sich mal drüber hinwegsetzen in den meisten modernen Berufen. Gerade ein Beruf wie Pflege, ja, das kann man auch nicht so stark trennen. Ja, man wird ja von den Schicksalen auch angefasst und berührt. Also ich glaube, diese Trennung mal aufzulösen, das wäre wahrscheinlich mal ein guter erster Schritt. Natürlich, momentan ist es schwierig, wir sind gerade in einer Omnikrise, ja, das stimmt schon, aber das wird nochmal massiv verstärkt durch die kognitive Krise, die wir als Gesellschaft haben. Ja, also gerade Deutschland, wir sind ja Meister darin, uns immer totzureden und zu sagen, Deutschland schafft sich ab, Deutschland geht unter, wie oft ich das schon gehört habe. Aber in der Aufmerksamkeitsökonomie im Netz jetzt gerade ist das Ganze natürlich unglaublich stark. Ja, also jeden Tag, wenn man die Nachrichten liest, Social Media geht die Welt unter. Und das ist problematisch. Dagegen muss man sich wehren. Ja, also ich kenne diese Experimente, ich habe es auch gemacht. Wer sich 2 Wochen den Nachrichten entzieht, ist viel, viel besser drauf. Ja, das bedeutet also, klar, die Hütte brennt, aber bei einem selber brennt sie gar nicht so sehr, wie man sich das einredet oder wie es einem eingeredet wird. Und dagegen muss man sich, glaube ich, auch zur Wehr setzen. Ja, weil sonst wird das Ganze zu einer selbsterfüllenden Untergangsprophezeiung. Und da mache ich nicht mit. Ja, da wehre ich mich dagegen. Und da müssen wir, glaube ich, Kulturtechniken und Regulationen lernen, um das wieder in den Griff zu bekommen. Ja, die Krisen sind schlimm genug, aber wenn wir sie jetzt einfach als akzeptiert sehen, weil sie uns ja jeden Tag eingetrichtert wird und sowieso nicht zu verändern ist, dann wird es erst wirklich gefährlich. Ja, also mit all den Krisen, die wir jetzt haben, werden wir als Menschheit klarkommen. Aber wir müssen die kognitive Krise, die Gesellschaftskrise in der Kommunikation zueinander, wie wir mit Informationen umgehen, das müssen wir jetzt in den Griff bekommen. Und da gibt es auch schon erste Anzeichen, dass sich da langsam eine Wende einzieht. Aber das wird noch dauern, weil ich meine, der Zirkus und das Chaos, das wir jetzt in Social Media und in der Nachrichtenwelt haben, wenn man das jetzt noch mit richtig guter generativer KI kombiniert, sodass man jedem seinen persönlichen Weltuntergang noch schnell animiert schicken kann, dann haben wir echt ein Problem.
Hör ich da so ein bisschen KI-Kritik raus bei dir?
Na, ich finde, es wird einfach nur momentan völlig verfehlt gesehen, wo es eigentlich nützlich ist. Ja? Also KI kann ein paar Sachen sehr, sehr gut und andere Sachen auch nicht so gut. Aber wir haben halt so eine Tendenz, alle Probleme, die wir haben, einfach mit Digitalisierung stopfen zu wollen. Und manche Sachen kann es eben auch nicht. Ja, also gerade im Arbeitsbereich, was Automatisierung, Machine Learning angeht, ja, da ist es super, wo hohe Redundanz ist, wo man immer dasselbe macht, wo immer dieselben Daten produziert werden, da ist es geil, da ist es super. Aber damit den Menschen ersetzen zu wollen, das Empathische, das Zwischenmenschliche, das ist einfach ein Fehlschluss. Ja? Und man sollte vielleicht auch daran erinnern, dass all diese Sachen, die KI jetzt lösen können soll, natürlich auch vor nicht allzu langer Zeit vom Metaverse gelöst werden sollten. Ja, also ich habe das Gefühl, manchmal geht Silicon Valley so ein bisschen die Ideen aus und dann schmeißen sie alles immer auf ein neues Pferd drauf. keine Frage, ich glaube, dass uns ein riesiger Wirtschaftsaufschwung und auch ein gesellschaftlicher Aufschwung durch KI, das wird uns so geschehen. Das stimmt schon, aber ich will jetzt gerade vermeiden, dass wir Erwartungshaltung kreieren von Sachen, die es gar nicht lösen kann. Auch nicht sollte, muss man ehrlich sagen.
Vor allem auch immer das Argument, die Technologie, die wird schon alles lösen, ruhen wir uns aus.
Ja, gut. Weiß nicht, ob man das in Deutschland dann wirklich anwenden könnte, das Prinzip. Aber ja, also da gibt es ja nur diese zwei Sichtweisen. Entweder der Terminator kommt sowieso und ich kann nichts machen, oder es wird alles erlösen und dann super. Ja, und das drängt dann halt in die Passivität und das ist problematisch.
Welche Rolle spielt vor allem im Gesundheitssektor das Thema Digitalisierung? Du hast die KI ja eben schon erwähnt. Welche Veränderungen sind hier zu verzeichnen und was ist deine Prognose für die Zukunft? Also wann wird aus deiner Sicht die KI im Bereich der Pflege ankommen?
Ja, das ist immer graduell. Ja. Ich meine, jetzt wird es mal sicherlich erstmal in den Fragen der Backend-Datenverwertung ein Thema. Da ist auch dringend nötig. Ne? Also Krankenakten und so, ja. Das sind ja Unmengen an Daten, die man auch wirklich toll nutzen könnte, um die Pflege zu vereinfachen und zu verbessern. Und natürlich auch im diagnostischen Bereich. Ja, also wenn mein Radiologe seit 10 Stunden nur auf Bilder gestarrt hat, dann fängt er an, Sachen zu übersehen. Ja, die KI hat das Problem nicht. Das heißt, die Standardauslesungen macht die KI und die Spezialauslesungen macht der Mensch. Ja, so kann man sich das, glaube ich, immer ganz gut vorstellen als Zusammenspiel. Also immer überlegen, wo ist hohe Redundanz, wo passiert immer wieder dasselbe. Da wird irgendwann die Maschine besser sein. Und wo ist eben das Spezifische, das Kreative oder das Individuelle, das Besondere, da wird der Mensch besser sein. Ja, das ist so ein bisschen die Formel und ist im Pflegebereich ja wunderbar anwendbar. Aber ich meine, es gibt ja aus Japan so dystopische Bilder, wo dann eben alle Leute im Pflegeheim von Kameras beobachtet werden und die mit AI auslesen können, wann irgendwas schief geht und dann kann man jemanden hinschicken. Das stimmt, wenn man den Pflegeberuf quasi einfach nur als ja, behandelndes Element sieht. Ja, man behandelt halt Leute. Aber Pflege ist ein bisschen mehr. Ja, ist eigentlich auch noch Einbindung in gesellschaftliche, soziale Strukturen. Und das geht damit halt völlig flöten. Ja, und das ist, glaube ich, sehr ungesund für Gesellschaft und für die Pflegenden und für die, die gepflegt werden. Ja.
Was hältst du allgemein noch für die größten Herausforderungen, die auf das Gesundheitssystem und vor allem auf die Menschen, die darin arbeiten, zukommen? Das war eben schon ein gutes Beispiel, dass man nicht nur Marionette von Bildschirmen ist.
Ja, also es wird der demografische Shift das größere Problem werden. Die Anwendung von KI im Gesundheitsbereich ist genug Geld. Ja, und da kommt noch viel mehr Geld rein, weil die Boomer ja dann da mit ihren ganzen schönen Immobilien angetanzt kommen. Das wird schon gehen. Das Problem wird eher das humane Kapital, gar nicht so das Digitale, glaube ich. Ja, weil Deutschland sich einfach, was so Themen wie Nostrifizierung angeht und Migration, einfach sehr, sehr schwer tut. Ja, weil eine gewisse Partei es geschafft hat, den Diskurs Migration und Asyl in eine Sache zu schweißen und wir sie nicht mehr auseinanderkriegen. Das heißt, man kann sie nicht mehr diskutieren. Wir brauchen dringendstens Arbeitsmigration, aber wenn dann die ganze Zeit auch nach außen dringt, ja, in dem Land Deutschland wird eine extrem rechte Partei immer größer und es kommen dauernd irgendwelche Videos raus, wo Leute ja ziemlich besorgniserregenden Parolen von sich singen, ja, dann gehe ich als asiatische Arbeitskraft oder als asiatischer Profi oder auch aus Afrika, dann gehe ich halt nach England oder nach Amerika. Ja? Also ich zwinge niemand nach Deutschland, wo die Sprache so schwer ist und die Regulationen zu hoch sind, da gehe ich woanders hin. Ja? Also da müssen wir auch das Innenbild reparieren, um ein sinnvolles Außenbild zu kreieren, dass wir die Leute kriegen, weil wir werden sie brauchen. Ja? Außer wenn man die Leute, wenn sie gepflegt werden, ab 75 irgendwie abknallen, wird man das so gelöst bekommen müssen.
Harte Worte für die Zukunft. Welche Ansätze für Lösungen gibt es oder was wäre nach deiner Meinung noch sinnvoll dann?
Ach, also erstmal das Erkennen, dass es uns gar nicht so schlecht geht, wie wir uns einreden. Das hilft schon mal. Ja. Dann bin ich ein großer Verfechter von intergenerationeller Kommunikation. Ja, das ist momentan sehr, sehr schwierig, weil wir haben ja unseren gemeinsamen sozialen Raum ins Digitale verfrachtet, fragmentieren ihn aber auch ganz oft nach Altersgruppen. Ja. Also es gibt keine Alten auf TikTok, aber keine Jungen mehr auf Facebook. Das heißt, dieser gesellschaftliche gemeinsame Raum, der ist jetzt ziemlich nach Altersgruppen fragmentiert, deswegen funktioniert ja die Kommunikation nicht mehr sehr gut. Und da muss man eben Kulturtechniken finden, wie kann man diese Generation wieder zusammenführen. Und da gibt es halt verschiedene, die kann man in Unternehmen anwenden. Also zum Beispiel Reverse Mentoring, weil gerade im Pflegeberuf, ja, da kommt man ja meistens als jüngere Person rein und hat Seniors über sich, Leute, die länger da sind, Erfahrung haben, ist ja auch super, die sollen man auch zeigen. Aber einmal im Monat dreht man das um, dann zeigen die jungen Leute mal den Älteren, wie der Schuppen funktioniert. Und die sehen es durch ihre Brille. Ja. Also die Systeme, die Gesellschaft funktioniert ja dann gut, wenn man so das Junge hinterfragen, die innovative, rebellische, kombiniert mit der Erfahrung der Weisheit und sich nicht beide gegenseitig die ganze Zeit nur schlecht reden. Und das müssen wir jetzt wieder erlernen. Das ist so ein bisschen auch meine Mission, weil ich glaube, dann glückt das schon. Ja. Und man kann es auch ganz strategisch sehen. Die Alten haben halt auch die ganze Kohle und die ganze Macht. Also ist es auch sinnvoll, zu denen nett zu sein. Rein strategisch gesehen.
passt ja immer ganz gut, freundlich sein, aber eben auch mal genau, wie du es eben gesagt hast, ein schönes Beispiel, die Jungen zu Wort kommen lassen. Denn die Jungen haben vielleicht dann auch eine Sichtweise auf ein neues Problem, was die Alten damals noch nicht kannten. Und dann kann man es eben auch deswegen besser beheben. Ja, interessante und gute Vorschläge auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Zukunftsaussichten, auch gerade im Bereich der Pflege. Wie immer in diesem Format, inspirierende Menschen im Berufsalltag, spielen wir jetzt noch was am Ende. Eine Runde Sätze vervollständigen. Ich gebe dir so ein paar Sätze vor und du, lieber Tristan, vervollständig diese dann, okay? Ja. Starten wir?
Ja, ich bin da sehr schlecht drin.
Ich bin gespannt, was jetzt rauskommt. Das Schönste, was ich bei meiner Arbeit erlebt habe, ist...
Resonanz vom Publikum.
Am meisten Spaß bei der Arbeit habe ich, wenn...
Ich auf der Bühne stehe.
Magst du den Applaus?
Der kann süchtig machen, ja.
Die Zukunft der Pflege wird...
Besser als jetzt. Und digitaler.
Mein größter Irrtum bei einer Zukunftsprognose war...
AirPods. Ich dachte mir immer... So ein Blödsinn, die verliert man dauernd. Habe ich auch ehrlicherweise gemacht. Ich habe schon 6 Paar verloren. Ich habe mir gedacht, Kabel, viel schlauer. Aber das war meine größte Fehlprognose bis jetzt.
Und ohne meine Familie wäre ich?
Arbeitslos.
Ja, sie geben dir so oder so eine Zukunft. Darauf kannst du bauen. Genau. Lieber Tristan, vielen Dank für deinen Besuch und weiterhin viel Erfolg.
Ja, danke für die Einladung und eine schöne Zukunft.
Wenn ihr noch mehr Infos zu Tristan und seiner Familie und all deren Projekten haben wollt, dann klickt auf die Links in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Weitere Infos und alle anderen Podcast-Folgen von Herzschlag findet ihr auf der Website der BGW, www.bgw-online.de/podcast. Ja, das war's mit einer weiteren Episode Inspirierende Menschen im Berufsalltag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.